Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Schon länger debattiert unsere Gesellschaft über Tierversuche. Dürfen wir das? Müssen wir das, wenn wir Leben retten wollen? Aber nun hat eine Forschungsgruppe an der Uni Basel einen spektakulären Schritt gemacht. Es ist ihr nämlich gelungen, das Knochenmark aus menschlichen Zellen nachzubilden. Was könnte uns das punkto Tierversuche und in der Forschung helfen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Ivan Martin. Sie hören den Podcast Uniball, am Mikrofon Claude Bühler. Herr Martin, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Warum haben Sie das Projekt begonnen? Was war die Zielsetzung?
Es wird immer klarer, dass die Funktion von hämatopoietischen Zellen im Knochenmark gesteuert ist aus den einzelnen Komponenten des Knochenmarks. Und das ist wichtig in der Physiologie der hämatopoietischen Zellen und Stammzellen, aber auch in der Pathologie. Und leider ist Knochenmark nicht sehr erreichbar, um die Elemente zu forschen, die die Funktion der Zellen steuern. Und deswegen versuchen wir auf dem Bench, also wie gesagt in einem In-vitro-Modell, diesen Knochenmark zu reproduzieren. Und idealerweise müssen wir das machen in der Verwendung von humanen Zellen, damit wir näher zur Biologie des menschlichen Knochenmarks kommen. Dann hätten wir den Vorteil, dass wir humanen Zellen, die humane Biologie forschen und auch, dass wir mehr Kontrolle bekommen können, über welche Komponenten wir verfügen und ob wir diese Komponente dekonstruieren, rekonstruieren. Und damit können wir mehr über die Funktion des Knochenmarks und deren Umgebung lernen.
Knochenmark nachbilden, wie geht das überhaupt?
Ja, also in unserem, also wir sagen es Modell, also in unserem System, nehmen wir Zellen, die die Fähigkeit haben, die Komponente des Knochenmarks zu generieren. Die sind sogenannte pluripotente Stammzellen, die induziert sind aus menschlichen Zellen von Erwachsenen. Und zuerst, wir induzieren die
Differenz. Was heißt das, induzieren? Entschuldigung.
Also das ist ein Prozess, der entwickelt wurde von der Gruppe von Yamanaka, ein Nobelpreisträger. Er hat erfunden, dass auch aus erwachsenen Personen ist es möglich, Zellen zum Beispiel von der Haut zu reprogrammieren ins pluripotente Stammzellen.
Was ist pluripotent?
Pluripotent heißt, dass sie verschiedene Gewebe und Organe wieder formen können. Pluri heißt, dass diese Gewebe und Organe aus verschiedenen Bereichen vom Körper kommen können.
Jetzt, welche Limitierungen von den Tierversuchen her gedacht oder auch von den Zellkulturmodellen, was können Sie da überwinden, wenn Sie dieses Modell anwenden, das Sie jetzt eben nachgebildet haben?
Ja, wie früher erwähnt, können wir erstens ein Modell erstellen, das rein aus humanen Zellen entsteht. Und wir merken natürlich, dass es einen Unterschied zwischen Spezien gibt. Wir haben viel und lernen gerade noch viel aus Tierexperimenten, insbesondere in Mäuse für das hämatopoietische System. Aber dann sehen wir auch, dass es einen Unterschied gibt in der Funktion von Humanen und Mauszellen. Also das ist der erste Vorteil. Und der zweite, wie gesagt, wir können einige Elemente rausnehmen aus dem Knochenmark und reinbringen und genauer mit dem System spielen und irgendwie verstehen, ob ein Element eine wichtige Rolle hat in der Erhaltung von Stammzellen im Knochenmark oder in deren Differenzierung oder in deren Antwort auf Medikamente. Mhm. Das ist natürlich ganz spannend für eine mögliche Anwendung.
Sie haben eben dieses künstliche Knochengerüst hergestellt. Also wie haben Sie das gemacht? Mit welchem Material haben Sie das gemacht?
Ja, also ich kann es ganz einfach erklären. Also wir nehmen diese induzierte pluripotente Stammzellen. Und die sind eigentlich noch nicht differenziert auf einer besonderen Linie oder Phänotyp. Und dann wir säen, also wir bringen diese Zellen zu einem Gerüst, ein poröses und dreidimensionalen Gerüst. Und hier in diesem Gerüst, wir induzieren die Zellen wieder zu differenzieren, also zu reproduzieren einige Komponenten von Knochenmark, zum Beispiel den stromalen Teil oder den vaskulären Teil, sogar den neuronalen Teil, der oft ein wenig nicht berücksichtigt ist, aber eine wichtige Rolle im Knochenmark spielt.
Was ist neuronal?
Also die sind die Nervenzellen, also man denkt nicht, dass sie im Knochenmark sie eine besondere und wichtige Funktion haben, aber Knochenmark funktioniert auch dank der Interaktion mit den Nervenzellen.
Sie haben zwei andere Ausdrücke auch noch verwendet, die ich als Laie nicht kenne. Was ist das?
Also die sind die stromalen Zellen. Ja. Also das Stroma ist das Gewebe, das aus Fibren, Fibroblastenzellen entsteht. Mhm. Also das ist das ja wirklich das Gewebe, das Netz, wo unsere Zellen auch stehen. Und das bauen wir in den Poren von diesem Gerüst. Wir induzieren auch die Formation von Gefäße, gefäßähnliche Strukturen, die aus sogenannten Endothelialzellen entstehen. Wir bringen auch die neuronale, die Nervenkomponenten. Und dann somit bauen wir eine sogenannte Nische, also die Umgebung, wo die hämatopoietischen Zellen eigentlich ihr Leben leben. Und dann, wenn die hämatopoietischen Zellen in dieser Nische gesät sind, haben wir eigentlich ein Modell vom Knochenmark. Und wir können damit spielen. Also wir können einige Medikamente geben und schauen, ob sie eine Wirkung haben zu den hämatopoietischen Zellen. Wir können zum Beispiel den Blutgefäßkomponente wegnehmen und schauen, ob die Medikamente eine ähnliche Wirkung haben, ohne den in der Abwesenheit von diesen Zellen. Und dann können wir genauer die Funktion in Physiologie und in Pathologie von unserem Knochenmark besser verstehen. Mhm.
Inwiefern ist das ein Durchbruch? Sie haben geschrieben, Ihr Modell komme der menschlichen Natur näher als bisherige Modelle.
Ja, in der Tat gibt es im Moment kein anderes Modell, das so viele Elemente vom Knochenmark und in dieser Komplexität nachbildet. Das ist im Moment eine Erfindung, die eher deskriptiv ist. Also wir beschreiben dieses Modell. Wir haben noch nicht vieles gemacht mit dem Modell. Ja. Und jetzt kommt die nächste Phase. Wenn wir wirklich lernen, verstehen können, wie das Knochenmark in einem menschlichen Umgebung funktioniert, auch wenn wir diese hämatopoietischen Zellen nicht aus gesunden Probanden entnehmen, sondern aus Patienten mit zum Beispiel einer Leukämie, dann wird die Geschichte natürlich spannender.
Also welche Vorteile konkret in der medizinischen Anwendung erhoffen Sie sich denn durch diese Erfindung?
Ja, also in erster Linie braucht die Medizin besseres Verständnis unserer Biologie. Und hier unser Ziel ist, die Biologie des Knochenmarks genauer zu verstehen. Weil nur dieses Verständnis führt zu neuer Innovation und möglichen Anwendungen. Mhm. Dazu können wir schon aber das Modell verwenden, um Medikamente zu testen und schauen, ob sie eine direkte oder indirekte Wirkung auf leukämischen Zellen haben, in einer Umgebung, das besser als was wir bisher erreicht haben, die Pathologie des Knochenmarks in Menschen nachahmt.
Also Sie können das, ohne einen Menschen zu beschädigen oder ein Tier, können Sie die Wirkung besser testen.
Richtig. Und wir können vielleicht herausfinden, dass in besonderen Formen von Leukämie eine Kombination von Medikamenten notwendig ist unter besonderen Bedingungen. Mhm. Und drittens, könnten wir, wir sind nicht natürlich so weit, aber wir könnten diese induzierte pluripotente Stammzellen aus einzelnen Personen gewinnen und wie zu sagen ein personalisiertes Modell vom eigenen Knochenmark züchten. Und das wäre irgendwie ein biologisches Avatar, Zwilling von unserem Knochenmark. Und dann können wir personalisierte Therapien optimieren, also in der Richtung der sogenannten Präzisionsmedizin.
Sie haben auch geschrieben im Medientext, das könnte bei der Blutkrebsforschung könnte es eben helfen.
Ja, also wir wissen, dass eine Pathologie, eine Leukämie, immer heterogen und unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch. Und deswegen wäre es vom Vorteil, eine biologische Abbildung vom patientenspezifischen Knochenmark, um diese spezifische Pathologie zu modellieren und einen therapeutischen Ansatz personalisiert zu optimieren. In diesem Sinne wäre es sicher ein klinischen Sprung in der möglichen Therapien.
Ja, wie weit sind wir vor diesem Sprung, dass wir die Personalisierung wirklich betreiben können?
Wir sind noch sehr weit. Also unsere Arbeit, unsere Studie hat gezeigt, dass es im Prinzip möglich ist, Aber wie können wir das reproduzierbar für verschiedene Patienten etablieren? Wie lange würde es gehen? Wie viel würde es kosten? Ob unsere Krankenkassensystemen als nachhaltig finden wird, das natürlich müssen wir noch herausfinden.
Es hat im Medientext etwas geheißen, was ich nicht verstanden habe. Für die Medikamentenentwicklung sei die Größe des Knochenmarkmodells ein Problem. Also man müsse es miniaturisieren. Wieso?
Ja, es gibt immer Vor- und Nachteile von einigen Eigenschaften. Also der große Vorteil von unserem Modell ist, dass es eigentlich groß genug ist, damit wir die Strukturen vom Knochenmark forschen können, die einzelnen Komponenten auch mikroskopisch visualisieren können und dass wir die Forschung vorantreiben. Der Nachteil ist, dass es so groß ist, dass es so viele Zellen braucht, dass wenn wir aus einem Patienten ein Screening von Medikamenten machen müssen, also wenn wir 100 oder sogar mehr Medikamente probieren möchten, brauchen wir zu viele Zellen, zu viele Komponenten und es wird unpraktisch, unrealistisch sein. Von dem her wäre es wichtig, das Modell für diese besondere Anwendung zu miniaturisieren, damit das sogenannte Throughput höher wird, damit wir mehr Konditionen in Kultur ausprobieren könnten gleichzeitig. Mhm. Und das macht man jetzt in der Pharmaindustrie, um neue Medikamente zu entwickeln. Man hat eine sogenannte Library, also eine Vielfalt von Komponenten, und die müssen gleichzeitig im gleichen System getestet.
Mhm. Jetzt muss ich aber fragen, also dieses Modell muss dann das eigentlich absolut oft vervielfältigt werden, damit andere Institute, auch die Industrie, das anschließend anwenden kann, damit es ein Modell hat, mit dem man so arbeiten kann. Sehe ich das richtig?
Ja, es gibt nichts eigentlich zu kompliziert, um erlernt zu werden und angewendet zu werden. Es gibt aber natürlich ein paar Tricks, ein paar Herausforderungen, die man vielleicht weiter angehen sollte, um es praktisch einfacher anwendbar zu sein. Mhm. Und das entwickeln wir auch. Wir haben vor, zum Beispiel sogenannte Bioreaktoren einzuführen. Also geschlossene Systeme, wo die Kultur eigentlich automatisch durchgeführt wird. Und das wird natürlich die Notwendigkeit und das Kenntnis von Operateuren überqueren. Weil ein Roboter oder ein dynamisches Kultursystem würde diese Schritte und diese Tätigkeit übernehmen.
Ja. Ich versuche mir noch vorzustellen, also jetzt haben Sie diese Erfindung, dieses Tool eigentlich. Und welche wesentlichen Schritte sind jetzt noch notwendig, damit wir es so anwenden können, dass die Industrie daraus oder die Forschung überhaupt Medikamente daraus bilden kann?
Ja, also in erster Linie, also Sie haben es selber gesagt, es muss mehr user-friendly sein. Ja. Also es muss einfacher sein für die Anwendung. In zweiter Linie versuchen wir, das zu entwickeln, damit es einfacher ist, mikroskopisch zu beobachten, auch während der Kulturzeit, nicht nur am Ende, was eigentlich geschieht in diesem dreidimensionalen Konstrukt. Und dafür brauchen wir andere Gerüste, die mehr durchlässig sind, zum Beispiel, damit mikroskopisch auch den inneren Teil sichtbar ist. Und das ist eine andere Linie von Entwicklungen. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich als nächster Schritt, dass wir zeigen und beweisen müssen, dass aus diesem Modell wir neues Kenntnis entwickeln. Kenntnis, das relevant für eine Anwendung ist. Also im Moment, wie ich gesagt habe, haben wir ein Modell beschrieben und wir zeigen, ja, es ist validiert, dass es gut funktioniert, aber was können wir daraus gewinnen? Und das ist der nächste Schritt.
Jetzt zu Beginn haben wir darüber gesprochen, wegen den Tierversuchen. Also wird es irgendwann dazu kommen, dass wir dank solcher Modelle auf Tierversuche verzichten können?
Ich glaube nicht.
Ah, okay.
Ja. Ich glaube, die Tierexperimente werden weiterhin notwendig. Also wir sagen auf Italienisch, Lateinisch, in vivo veritas. Mhm. Also nur in lebendigen Organismen können wir die echte Funktion von verschiedenen Komponenten analysieren. Wir können aber die Tierexperimente reduzieren, weil viele Hypothesen können wir in einer besonderen Phase der Entwicklung in diesem Modell geforscht werden. Mhm. Wir können diese Tierexperimente auch und diese Studien verfeinern, insoweit wie wir näher zur Biologie von menschlichen Zellen kommen. Aber am Ende werden wir weiterhin Tierexperimente brauchen, um diese Erfindungen in den bisher Standardmodellen auszuprobieren. Und das wird natürlich auch von unseren regulatorischen Behörden gefragt. Wir können bisher nicht rein aus einem In-vitro-Modell etwas in die Klinik einführen.
Mhm. Sie haben vorher eben von den persönlichen Zellen der menschlichen Zellen gesprochen. Was ist die Herausforderung dabei, eben solche Zellen zu gewinnen, die Sie nachher in Ihr Modell einfügen können?
Der Prozess, um diese Zellen, induzierte pluripotente Stammzellen zu gewinnen, ist eher gut etabliert. Mhm. Und jedes gute Labor kann es eigentlich schaffen, diese Zellen zu generieren. Allerdings sind einige Komponente und einige Abläufe manchmal kritisch, also man muss Erfahrung gewinnen, aber alles machbar in einem gut etablierten Forschungslabor.
Wie funktioniert es konkret?
Also man nimmt Zellen aus einem Gewebe von einer erwachsenen Person und durch genetischen Manipulation. Man führt in den Genom von diesen Zellen einige Faktoren, die die Zellen reprogrammieren. Die sind in der Regel also 3 bis 5 transkriptionalen Faktoren. Es scheint eigentlich komisch, aber es ist sehr interessant, dass auch eine Zelle, die vollständig differenziert zu einer Funktion ist, aus einem erwachsenen Körper, eigentlich durch die neu induzierte Expression von diesen 4 Genen zu einer pluripotenten Stammzelle induziert werden kann.
Mhm. Ja.
Und das macht man durch viralen Konstrukten, das eigentlich in der normalen Praxis eines experimentellen Forschungslabors möglich ist.
Als Laie kommt mir dieser Aspekt auch ein bisschen unheimlich vor. Also wir arbeiten mit menschlichem Material und bauen trotzdem ein künstliches Gewebe und dann machen wir etwas damit. Da frage ich mich manchmal, fehlt da nicht der Gesamtzusammenhang des Menschen? Also arbeiten wir mehrheitlich dann nur noch mit ausgesondertem, künstlich erzeugtem Gewebe?
Ja, es ist eine auch philosophische Frage vielleicht. Ja. Also inwieweit werden wir weitere Geheimnisse der Menschen eigentlich behalten, werden wir das Geheimnis des Lebens erkennen, wenn es in diese Richtung geht. Also als Forscher habe ich beobachtet, dass je mehr wir eigentlich in die Tiefe gehen des Erkenntnisses, wie unsere Zellen funktionieren, desto mehr muss ich anerkennen, dass es komplexer ist als gedacht. Also ich sehe, es wird sicher nicht einfach sein, dass wir die Zellen so manipulieren können, dass wir alles von denen bekommen, was wir wünschen.
Jetzt dieses Modell, das hat ja offenbar wirklich enorme Entwicklungsmöglichkeiten, also enormes Potenzial. Und wir sind ja forschungsmäßig global verbunden. Also welche Reaktionen haben Sie mit dieser Erfindung ausgelöst?
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass international ich vieles Feedback bekommen habe. Ich habe letzte Woche zum Beispiel auch gesehen, dass ein Podcast aus einem Professor von Stanford unsere Methode erwähnt hat und erklärt und diskutiert hat. Also das zeigt, dass wir aus dem kleinen Basel sichtbar in der Welt sein können.
Ja, und es könnte jetzt auch sein, dass eine Universität ihr Modell aufgreift und von dort aus weiter eigene Forschungen betreibt.
Ich will das hoffen. Das ist, wie die Wissenschaft funktioniert. Also wir sind eine einzige Gesellschaft, die versucht, Fortschritte in die Biologie, in die Medizin einzuführen als Gesellschaft. Also die Kompetitivität wirkt nur, damit wir unser Bestes geben, nicht, dass wir unser Bestes schützen.
Trotzdem die Frage nach dem Schutz. Also ich meine, wenn Sie jetzt alle Ihre Daten herausgeben, was fällt dann für Sie selbst noch zurück? Also wenn andere dann das einfach aufgreifen und daraus irgendetwas entwickeln, dann gehen Sie leer aus, quasi.
Richtig. Also natürlich, wir als einzelnen Forscher, Forschungsgruppen, aber auch als Institution, als Universität, versuchen so weit wie möglich unser Kenntnis zu schützen mit Patente.
Oh, ja.
Und dann, wenn eine Firma, eine andere Gruppe Interesse hat, diese Technologie anzuwenden, dann muss diesen Patent lizenziert werden und die Universität gewinnt natürlich aus den Royalties oder aus den Lizenzgebühren. Ich muss aber sagen, in diesem besonderen Fall wurde nichts patentiert. Weil eigentlich die einzelnen Elemente, die wir verwendet haben, eher, also nicht trivial, aber selbstverständlich sind. Also es gibt keinen Schritt von Neuerfindung. Es ist nur, wie wir das Ganze kombiniert haben und welche Analyse wir gemacht haben, um zu beweisen, dass es wirklich funktioniert. Also das ist die echte Innovation.
Ja. Bleiben wir bei der Universität Basel. Welche Bedingungen sind besonders oder besonders gut, um solche Forschung zu betreiben?
Um kompetitiv in der Forschung zu sein, braucht man eine Gesellschaft, ein Netzwerk von Gruppen, die sich die zusammenarbeiten, die komplementäre Kenntnisse, Methoden interdisziplinär zusammenbringen. Und in Basel in der kleinen Größe, muss ich sagen, einer Stadt, die nicht Stanford oder Boston ist, haben wir eigentlich alle Zutaten, alle Elemente, die notwendig sind für hervorragende Forschung. Wir haben starke Universitäten, ich denke nicht nur an die Uni Basel, aber auch das ETH, das hier das Departement Biosystems Engineering etabliert hat. Wir haben die Pharmaindustrie, die auch viele Gelegenheiten anbietet für besondere Technologien. Und die Interaktionen sind sehr eng in einer kulturellen Umgebung der Kooperation. Das finde ich hier in Basel wirklich einzigartig.
Was hat Sie nach Basel geführt?
Zufall natürlich am Anfang, aber was mich hier behalten hat, dann ist wirklich diese kulturelle Umgebung, die versucht, die Fortschritte zu unterstützen und nicht einfach kompetitiv manchmal zu schützen oder zu einer besonderen Gruppe zu behalten.
Also Sie empfinden ein freies Forschungsklima?
Absolut.
Ja. Warum haben Sie Biomedizin studiert?
Ich habe eigentlich Ingenieur studiert. Ich bin Elektroingenieur im Hintergrund. Ich war dann für meine Masterarbeit an einer Firma und ich musste die Roboter eigentlich kalibrieren für Weltraummissionen. Und dafür musste ich neuronale Netzwerke verwenden, also die, was jetzt künstliche Intelligenz heißt. Und dafür musste ich auch die Biologie der neuronalen Netzwerke lernen. Und ich fand es viel spannender, die biologischen Aspekte als die Ingenieuren-Aspekte weiter zu verstehen. Und damit bin ich eher in Richtung Biomedizin gelaufen.
Was sagen Sie einem jungen Menschen, der sagt, ja, ich möchte diese Richtung auch einschlagen? Worauf soll diese Person achten? Was ist vielleicht auch ein Nachteil?
Ich finde, dass das Gebiet der Biomedizin ganz spannend ist, weil man Innovation für die Medizin einführen kann, weil eine Anwendung nicht zu weit ist, weil aus diesem Hintergrund man auch gute Stellen in der Industrie finden kann. Aber vielleicht, was oft unterschätzt wird, ist, wie wichtig ist die Grundlagen Wissenschaft, Forschung umzusetzen als Basis für die Biomedizin. Wenn wir eine Krankheit zum Beispiel nicht gut verstehen, können wir diese Krankheit nicht steuern und beeinflussen. Und damit ist die Grundlagenwissenschaft unabdingbar. Und ich würde vielleicht diesen jungen Personen raten, eigentlich diesen Teil nicht zu nachverlässigen und sich auch aus fundamentalen Erkenntnissen zu fokussieren. mehrere der größten medizinischen Fortschritte sind aus diesen zufälligen Grundlagenforschungserfindungen entwickelt.
Ja, letzte Frage von daher. Werden wir absehbar irgendwann den Krebs besiegen?
Also Krebs ist nicht eine Krankheit. Das sind hunderte, wenn nicht tausend Krankheiten. Von dem her denke ich, dass wir nicht weit sind, dass wir in einigen spezifischen Bereichen den Krebs besiegen werden. Aber das wird nicht Krebs als allgemeine Pathologie natürlich besiegen. Denke ich, werde ich nicht erleben oder vielleicht unsere Zuhörer werden auch nicht erleben.
Ja. Also Herr Martin, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das ist der Uniball-Podcast gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.